Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Überall machen sich die hohen Energiepreise bemerkbar. Viele Lebensmittel sind teurer geworden, insbesondere solche mit hohem Energieeinsatz in der Produktion. Und dann schlägt der Angriffskrieg der russischen Regierung auf die Ukraine weltweit durch. Beide Länder sind wichtige Lieferanten an den Weltagrarmärkten. Und die Klimaerwärmung sowie starker Artenverlust in der Natur. Ja, was muss kurzfristig auf den Agrarmärkten passieren, was mittelfristig? Ganz unterschiedliche Antworten dazu gibt es in dieser Sendung, unter anderem aus der Agrarchemieindustrie und von der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Ophelia Nick. Außerdem im Programm ein Bündnis aus Verbraucher, Umwelt und Unternehmern, Verbraucherverbänden, Umweltverbänden und Unternehmern, ja, fordert eine Gipfel für Energiesouveränität. Und im Verbrauchertipp geht es um die Wohngebäudeversicherung. Die ist nur umfassend mit einer Elementarschadendeckung. Doch zuerst nach Japan. 11 Jahre Fukushima und erstmals seit der Reaktorkatastrophe gibt es heute keine offizielle Gedenkfeier der Regierung. Infolge des Seebebens mit Tsunami war es zu 3 Kernschmelzen gekommen. Rund 20.000 Menschen kamen als Folge der Flutwelle und des Reaktorunglücks ums Leben. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Auch ohne offizielle Feier werden die Menschen an der Nordostküste Japans in kleinen Zeremonien der Menschen gedenken, die am 11. März 2011 ums Leben kamen. Aus Anlass des Jahrestages appellierte der Gouverneur von Fukushima an die Zentralregierung, die Japanerinnen und Japaner besser über das geplante Ablassen des Reaktorkühlwassers aufzuklären und die Sorgen auch anderer Länder zu berücksichtigen. Der Kernkraftbetreiber TEPCO baut derzeit an einem unterirdischen Tunnel und will nächstes Jahr mit dem Einleiten des Wassers beginnen, das dann nur noch Tritium enthalten und stark verdünnt werden soll. Doch in der Bevölkerung und in den Nachbarländern China und Südkorea gibt es Bedenken, obwohl der Prozess von einem Expertenteam, zu dem auch die Internationale Atomenergiebehörde gehört, begleitet wird. In einem der havarierten Reaktoren sind zudem derzeit Roboter im Einsatz, um herauszufinden, in welchem Zustand sich die Kernschmelzmasse befindet und wie sie am besten entfernt werden kann. Trotz der Reaktorkatastrophe setzt Japan weiter auf Atomenergie. Bis 2030 soll ihr Anteil auf bis zu 22% angehoben werden. Derzeit liegt er bei 4%. Auch alte Reaktoren sollen wieder ans Netz gehen.
Aus Japan berichtete Katrin Erdmann. In der Europäischen Union wird derzeit um den weiteren Kurs in der Agrarpolitik gerungen. Nicht erst seit dem Krieg der Ukraine geht es um den Streit weiter intensivieren oder gar extensivieren. Für den letzteren Fall warnt heute der Agrarverband Chemie in einer neuen Studie vor substanziellen Produktionsverlusten. Paul Vorreiter über die aktuelle Diskussion.
Die Europäische Union will für eine nachhaltigere Landwirtschaft sorgen. 2 Strategien sollen auf dem Weg dorthin Richtschnur sein. Die Artenvielfaltstrategie und die sogenannte Vom Hof auf den Tisch Strategie. Beide verlangen den Landwirtinnen und Landwirten viel ab und sind deswegen hoch umstritten. Eines der Ziele ist eine Reduktion von Düngemitteln um 20%. Gefährliche Pestizide und das Risiko von Pestiziden sollen bis 2030 halbiert werden. Was nicht leicht zu schaffen sein dürfte, wie der von Naturschützern kürzlich vorgelegte Pestizidatlas nahelegt. Demnach liegt der Einsatz von Pestiziden in der Europäischen Union mit rund 350.000 Tonnen im Jahr auf hohem Niveau. In Deutschland werden zwischen 27.000 und 35.000 Tonnen Pestizidwirkstoffe pro Jahr verkauft. Laut Bundesumweltamt ist der Einsatz problematischer Pflanzenschutzmittel im Jahr 2020 sogar leicht gestiegen, etwa der von bienengefährlichen Insektiziden oder grundwasserbelastenden Herbiziden. Eine der Stellschrauben, an der auf europäischer Ebene nun gedreht werden soll, ist die Revision einer Rahmenrichtlinie, die seit 2009 den Einsatz von Pestiziden regelt. Ein Bestandteil davon ist unter anderem, dass Landwirte den Einsatz von Pestiziden dokumentieren und sich am integrierten Pflanzenschutz orientieren sollen. Idealerweise sollte der Einsatz von Pestiziden gewissermaßen als letztes Mittel gegen Schadorganismen eingesetzt werden. Zuvor sollten resistente Sorten, ausgewogene Fruchtfolgen und eine angepasste Düngung vorgenommen werden. Ziel der Rahmenrichtlinie war es, die Abhängigkeit der Landwirtschaft vom Pestizideinsatz zu vermindern.
Und das hat nicht funktioniert. Zu diesem Schluss kam die EU-Kommission und kommen auch wir Umweltverbände, PAN und andere. Das heißt, diese Rahmenrichtlinie war zu unverbindlich, zu weich, zu unkonkret. Es gab keine konkreten Ziele, keine Kontrolle, ob die Mitgliedstaaten tatsächlich an diesem Ziel ernsthaft arbeiten,
sagt Susanne Smolka, Pestizidexpertin beim Pestizidaktionsnetzwerk PAN. Die EU-Kommission plant aber einen neuen Vorschlag. Die Rahmenrichtlinie soll durch eine Verordnung ersetzt werden. Dadurch wird sie direkt in den Mitgliedstaaten gesetzt und dementsprechend verbindlicher. Ein Entwurf dazu ist durchgesickert, in dem Umweltverbände Positives und Negatives erkennen. Positiv wird hervorgehoben, dass der Einsatz von chemischen Pestiziden in Natura 2000 Schutzgebieten verboten werden soll. Auch sollen die Pestizidreduktionsziele mit aufgenommen werden. Aber
recht verbindlich auf der EU-Ebene, aber nicht auf der Mitgliedstaatenebene. Was keinen Sinn ergibt, weil wie soll die EU im Ganzen diese Ziele erreichen, wenn die einzelnen Mitgliedstaaten es nicht müssen? Da muss man dann davon ausgehen, dass manche Mitgliedstaaten quasi deutlich höhere Ziele erreichen als andere auf freiwilliger Basis. Also da kann man nicht davon ausgehen, dass das funktioniert.
Sagt Veronika Feicht, Referentin für Agrarpolitik beim Münchner Umweltinstitut. Auch scheinen viele Definitionsfragen weiter ungelöst. Was ist unter integriertem Pflanzenschutz zu verstehen? Was unter einer guten fachlichen Praxis? Auch fehlen offenbar Indikatoren, die nicht nur die menschliche Gefährdung, sondern auch die Umweltbelastung bei den Reduktionszielen berücksichtigen. Susanne Smolka.
Die Bemessungsgrundlage, die jetzt angelegt ist, quasi die Nullgrenze, von der dann die 50% gemessen werden, die ist schon so angelegt, dass bereits ohne irgendein Handschlag quasi schon eine erhebliche Reduktion vonstatten gegangen ist. Das muss auch korrigiert werden.
Mehr als 70 Nichtregierungsorganisationen haben deshalb einen Brief mit Forderungen an die EU-Kommission formuliert. Sie fordern vor allem den Übergang zu agrarökologischen Praktiken und einer pestizidfreien Zukunft als klares Ziel zu setzen. Auch sollen ambitionierte und verbindliche Ziele sowohl auf EU- und nationaler Ebene festgelegt werden. Doch der Umstieg auf agrarökologische Praktiken gestaltet sich schwer. Im Mittelpunkt der Kontroverse, wie kann ein solcher Umstieg gelingen, ohne die Erträge der Landwirtinnen und Landwirte drastisch zu senken? Dass der Rückgang von Pestiziden immer zu Ertragsverlusten führt, einen derart pauschalen Befund liefern Studien nicht. Aber
bei den Studien, um diese sogenannte Ceteris Paribus-Bedingungen durchzuführen, werden meistens dann die Fruchtfolgen, die Düngungsaufwandmengen so gelassen, wie sie sind. Und es wird dann nur das Pflanzenschutzmittel reduziert oder es wird darauf verzichtet. Also die Ertragsunsicherheit nimmt auf jeden Fall zu. Und natürlich auch, das hängt aber auch sehr stark ab jetzt vom Auftreten der Schaderreger. Also ob sie die Unkräuter, die Pilze und die tierischen Schaderreger haben, nehmen auch die Ertragsverluste größtenteils zu.
Sagt Jürgen Schwarz vom Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Deutschland. Es sei aber nicht unmöglich, den Ertragsverlust zu minimieren.
Wir haben zum Beispiel hier auch auf unserem Versuchsfeld in Dahnsdorf einen Versuch, wo wir auf chemischen Pflanzenschutz verzichten, jedoch angepasste Stickstoffdüngung durchführen. Da sind wir noch am Anfang, aber man kann sagen, dass natürlich durch die Düngung auch ein Teil dieser Ertragsverluste wieder kompensiert werden kann. Auch natürlich wieder abhängig jetzt vom Schaderreger.
Ein nicht immer günstiges, aber denkbares Mittel ist der reduzierte Einsatz von Pestiziden durch sogenanntes Precision Farming. Also dass Pestizide nur noch auf Teilen des Feldes angewendet werden, nachdem mit Sensorik die befallenen Stellen gefunden wurden. Der Industrieverband Agrar hat eine Studie in Auftrag gegeben, die aufzeigt, dass die Einsatzmengen von Pflanzenschutz und Düngemitteln durch moderne Techniken in der Landwirtschaft eingespart werden können. Neben der Teilflächenapplikation erwähnt sie auch Bandspritzen. Der Präsident des Industrieverbands Agrar, Michael Wagner.
Das ist ein kleines bisschen unterschiedlich bei Pflanzenschutz und Düngung, aber eine Größenordnung, die Studie hier klar herausbringt, sind etwa 25% Einsparpotenzial. Allerdings bedeutet das auch, dass man dann in diese Technologien investieren muss.
In der Studie heißt es auch, eine allzu starre und pauschalierende Zielformulierung, 50% weniger Pestizide und 20% weniger Düngemittel bis 2030, sei nicht zielführend. Die Umsetzung sei zwar gegebenenfalls nicht unmöglich, würde aber hohe Kosten für Landwirtschaft und Steuerzahler mit sich bringen. Stattdessen also lieber Investitionen in Technik. Für den grünen Europaabgeordneten Martin Häusling zeigt sich die Agrarindustrie vor dem Entwurf der Pestizidverordnung alarmiert. Die Debatte um Versorgungssicherheit im Zuge des Ukraine-Krieges nutze die Agrarindustrie, um Argumente für einen Erhalt des Status quo zu finden.
Und ich kann mir gut vorstellen, weil der Kommissar schon 4 Tage nach dem russischen Überfall gesagt hat, ja, Farm to Fork muss natürlich neu diskutiert werden. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Agrarkommissar auch diese Verordnung dann entweder so harmlos macht, dass sie keinen aus dem Bereich der Bauernverbände wehtut, oder dass er sie sogar ganz zurückholt.
Gewissheit dürfte dann am 23. März bestehen. Dann soll die EU-Kommission ihren Vorschlag präsentieren.
Paul Vorreiter berichtete. Und wir bleiben auf den Agrarmärkten. Die Preise für Weizen sind auf dem Weltagrarmarkt um 50% gestiegen. Der Deutsche Bauernverband weist heute darauf hin, dass er die Getreideversorgung in der EU für gesichert hält. Aber andere Länder, die hängen extrem von Lieferungen aus der Ukraine und Russland ab. Deutschland lädt heute als G7-Präsidentschaft die G7-Staaten zu einem Agrarsondergipfel ein. Kurz vor dieser Sendung fragte ich die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, Ophelia Nick, was das Ziel dieses Sondertreffens sei.
Das Ziel ist, oberstes Ziel natürlich immer, wie geht es jetzt den Menschen in der Ukraine? Und da müssen natürlich Hilfen bereitgestellt werden. Auch da ist das Welternährungsprogramm, ist jeder einzelne Staat gefragt und tut das ja auch jetzt schon. Auch wir haben einen Koordinierungsstab und schicken Lebensmittel, lebensnotwendige Sachen in die Ukraine. Aber wie Sie es gesagt haben, müssen wir uns natürlich auch Sorgen machen darüber, wenn eben einer der größten Weizenlieferanten der Welt, dazu gehört Ukraine und Russland, wenn die eben in kriegerischen Konflikten sind, was bedeutet das für den Rest der Welt? Und da wird eben heute drüber gerungen, über natürlich diese Fragen, die sich gerade jeder stellt, und natürlich auch Lösungen. Wie kann man das eben auch lösen?
Als Gefahr wird vor allen Dingen gesagt, Krisen- und kriegsgeschüttelte Länder wie Somalia, Sudan und der Jemen könnten noch tiefer in die Krise schlittern. Gleichzeitig sind so Knappheiten ja auch immer möglicherweise ein Impuls, dass Länder jetzt sagen, okay, wir exportieren einfach unsere Bestände nicht mehr. Wir setzen auf unsere eigene Versorgung. Sehen Sie die Gefahr? Und was würde das bedeuten?
Das ist eine ganz große Gefahr und ist sicherlich das Falscheste, was man gerade tun kann. Es müssen offen bleiben, die Märkte. Es muss weiter der Handel stattfinden, damit die, wie Sie es gerade gesagt haben, die Länder, die jetzt dringend wirklich Nahrungsmittel brauchen, damit die das auch weiterhin bekommen und damit die Preise eben nicht so weiter steigen, wie es bisher ist. Man muss auch immer aus den Krisen, die man hat, auch lernen. Wir hatten ja auch schon ungefähr 2009 eine schlimme Krise in der Ernährung. Da wurde schon draus gelernt, es wurden Spekulationsbremsen eingeführt. Das wirkt, aber es wirkt eben nicht genug. Die Preise steigen und gerade diese ärmsten Länder haben jetzt schon große Probleme. Und natürlich ist die Befürchtung, dass sich das verschlimmert.
Genau, Sie erwähnten es, 2009 gerieten die Energie- und Agrarmärkte infolge der Finanzkrise in eine extreme Hochpreisphase. Damals wurden bewusst stillgelegte Flächen in Europa wieder in die Bebauung genommen. Jetzt mehren sich auch hier die Stimmen. Der Landesagrarminister von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, sagt, oberste Priorität müsse nun auf der Nahrungsmittelerzeugung liegen und nicht auf den Plänen der Europäischen Union, Flächen stillzulegen für die Biodiversität oder den Einsatz von Düngemitteln zu reduzieren.
Also in seiner Problemanalyse stimmen wir ihm ja auf jeden Fall zu. Oberste Priorität, Nahrungsmittel erzeugen und das den Menschen zur Verfügung stellen. Und da können wir natürlich nicht nur an uns denken, sondern müssen auch weltweit gucken. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wo gehen die Nahrungsmittel hin. Ein großer Teil bei uns geht auch ins Tierfutter. Dass wir jetzt in der akuten Krise nicht über Dinge reden, die wir für nächstes Jahr planen, das ist, glaube ich, zu früh. Da würde ich eher um Besonnenheit auch den politischen Kollegen raten. Ich glaube, wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt Lösungen finden. Das wird ja auch jetzt in der Sondersitzung der G7-Staaten gemacht heute und müssen natürlich gucken, wie wir Ernährung herstellen. Aber jetzt Artenschutz und Klimaschutz zurückstellen, ist sicherlich der falsche Weg.
Heißt das denn dann übersetzt, einen Veggie-Day dann doch einzuführen, also weniger Fleisch essen, damit Flächen, wo Tierfutter angebaut wird, eben für Nahrungsmittelproduktion frei werden?
Also ein gesundes Gleichgewicht von pflanzlicher und tierischer Ernährung ist ja nicht nur für uns gut, sondern eben auch für die Landwirtschaft beziehungsweise jetzt für die Krisen, die wir haben in der Welt. Und das ist sicherlich das, worüber jeder auch nachdenken kann und muss. dass wir dann natürlich auch die pflanzliche Ernährung, die dann einfach auch effektiver ist und mehr, dass wir die nach vorne stellen, was natürlich nicht bedeutet, dass wir Tiere in der Landwirtschaft brauchen. In einer Kreislauflandwirtschaft ist das Tier ganz wichtig, aber da haben wir etwas, das Maß verrückt, und das wieder in ein gesundes Maß zu rücken, das ist jetzt Gebot der Stunde, anstatt jetzt Klimaschutz und Artenschutz sagen, zurückzudrehen. Wir haben auch natürlich Dürren, zum Beispiel in Ostafrika. Seit 35 Jahren ist da wieder eine schlimme Ausbleibung von Regen. Auch da müssen wir hinschauen. Wir haben in Portugal und Spanien jetzt aktuell viel zu wenig Wasser. Deswegen ist auch Themen wie eine klimaangepasste Landwirtschaft, die eben auch diese Krisen, die wir auch in Zukunft immer wieder haben, adressiert, jetzt das Gebot der Stunde. Es ist hochgefährlich, genau zu sagen, das brauchen wir nicht mehr.
Die EU-Kommission, und das wird ja auch von Ihnen unterstützt, von Ihrem Ministerium unterstützt, hat sich da einiges vorgenommen. Also die Farm-to-Fork-Strategie fordert bis 2030 eine Reduktion von Pestiziden um 50%, Reduktion des Düngeeinsatzes um 20%. Die EU-Biodiversitätsstrategie verlangt sogar die Stilllegung von 10% produktiver Flächen. Der Industrieverband Agrar, also die Agrarchemiehersteller, die Düngemittelhersteller, haben mehrere Studien in Auftrag gegeben, die einen substanziellen Rückgang der Agrarproduktion voraussagen. Ernährungssicherheit ist ein hohes Gut. Das sollte nicht durch Experimente belastet werden.
Definitiv, aber Sie müssen sich natürlich angucken, wer diese Studie jetzt vorausgibt, ne? Also was ist denn das Ziel des Verbandes, von dem Sie die Studie jetzt gerade zitieren? Ist es eine unabhängige Institution oder ist es auch welche, die ein klares Ziel haben?
Na gut, die haben aber seriöse Wissenschaftler auch beauftragt an den Universitäten.
Okay, aber Fakt ist doch, dass wir durch Artensterben oder auch durch Klimawandel Krisen auf uns zukommen. Wir hatten jetzt zwei regenreiche Jahre. Aber wir hatten davor drei sehr trockene Jahre. Wir sind übers Land gefahren, wir hatten die Ernteausfälle. Das heißt, es muss uns doch Zeichen und Warnung sein, dass wir da umsteuern müssen. Denn auch wenn wir jetzt sagen, wir brauchen keinen Klima- und Artenschutz, die Trockenphasen werden zunehmen, die Starkregenereignisse werden zunehmen. Und wir müssen eine Landwirtschaft haben, die produktiv trotzdem ist, trotz dieser Klimaprobleme. Und wenn wir das jetzt über den Haufen werfen, dann sind wir mit zwei Krisen konfrontiert, mit denen wir jetzt schon konfrontiert sind. Und jedes Land für sich muss natürlich gucken, wie stelle ich auch meine Ernährung auf. Also das Wort Ernährungssouveränität ist genauso wichtig, wie wir jetzt auch über eine Energieautarkie oder eine Energiesouveränität reden. Das sind jetzt die Krisen, die wir jetzt sehen, und daran müssen wir in Zukunft arbeiten. Und die Farm-to-Fork-Strategie adressiert genau das Thema.
Und dieses Interview mit Staatssekretärin Ophelia Nick haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Deutschland und die EU wollen sich also von Energielieferanten jenseits der EU-Grenzen unabhängiger machen. Und für den richtigen Weg dorthin fordert jetzt ein Bündnis aus Umweltverbraucher- und Unternehmensverbänden die Einberufung eines Energiesouveränitätsgipfels. Dieter Nürnberger weiß mehr.
27 Verbraucher-, Wirtschafts- und Umweltverbände fordern zeitnah einen nationalen Gipfel für Energiesouveränität, damit auf breiter Basis mehr Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen erreicht werden kann und auch um künftigen Versorgungskrisen vorzubeugen. 55% der deutschen Gasimporte stammen derzeit aus Russland und fast jede zweite Wohnung in Deutschland werde noch mit dem fossilen Energieträger Erdgas beheizt. Und auch beim Ölimport ist ein Hauptteil russischen Ursprungs. Im heute vorgestellten Positionspapier liegt ein Schwerpunkt auf der Energieeinsparung. Christian Noll vom Vorstand der deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz.
Die beste Kilowattstunde ist die, die gar nicht erst erzeugt werden muss, weil diejenige Energie, die wir nicht verbrauchen, die muss weder beschafft noch bezahlt werden.
So schätzen Experten, dass allein durch das Herunterregeln der Heizung um 1 Grad Celsius die privaten Heizkosten um durchschnittlich rund 6% reduziert werden können. Ein erster Schritt. Doch belasten die stark gestiegenen Energiepreise viele private Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkommen. Es dürfe niemand frieren oder im Dunkeln sitzen, sagt Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Weshalb beim geforderten Gipfel für Energiesouveränität auch die Unterstützung der Haushalte ausgebaut werden müsse.
Insbesondere der Heizkostenzuschuss, den die Regierung beschlossen hat, muss deutlich erhöht werden. Wir sagen mindestens auch 500 Euro, wahrscheinlich noch mehr. Die beschlossene Abschaffung der EEG-Umlage muss an die privaten Haushalte durchgereicht werden. Wir müssen das Klimageld eingeführt bekommen als Entlastung für alle, aber auch schwerpunktmäßig der Haushalte mit geringem Einkommen. Und letzter Punkt ist, wir brauchen eine finanzielle Notreserve für private Haushalte, weil wir davon ausgehen, dass die Energiepreise weiter ansteigen werden.
Möglichkeiten der Einsparung bestünden aus Sicht des Deutschen Naturschutzrings derzeit auch im Verkehrssektor. Maßnahmen, die wirken würden, sagt Tobias Pforte van Rando, beispielsweise Tempo 100 auf den Autobahnen.
Wir haben Berechnungen, dass das bei einer konsequenten Umsetzung 10-12% des Ölverbrauchs im Mobilitätssektor verändern kann. Wir brauchen im Zweifelsfall autofreie Sonntage. Und ich würde sehr dafür plädieren, wie kann man anreizen, dass das Auto stehen bleiben soll, zumindest temporär den ÖPNV deutlich günstiger oder gar kostenlos zu machen.
Bei Maßnahmen zur Energieeinsparung fordern die Verbände mehr Planungssicherheit für die ausführenden Unternehmen, etwa bei Fördermaßnahmen. Und einiges sei auch kurzfristig veränderbar, sagt Jürgen Leppich, Bundesvorsitzender des Energieberaterverbandes GIH.
Also nicht nur wird die Dämmung eingehalten, sondern sind die Werkseinstellungen an das Gebäude adaptiert, ist ein hydraulischer Abgleich vorhanden, man könnte da mit ganz einfachen Dingen einen viel höheren Wirkungsgrad der vorhandenen Technik erreichen.
Die 27 Verbände stehen bereit, um auf dem geforderten Gipfel für Energiesouveränität zusammen mit der Bundesregierung kurz- und auch mittelfristige Maßnahmen möglichst schnell umzusetzen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Im Juli 2021 traf die Flutkatastrophe viele Hausbesitzer mit nicht ausreichender Wohngebäudeversicherung. Was bei einer solchen Police wichtig ist, schildert Detlef Karg im Verbrauchertipp.
Wer etwa im Ahrtal von der Flut betroffen war und sein Haus verloren hat oder vor einer Ruine steht, die kernsaniert werden muss, bekommt nur dann Geld von der Wohngebäudeversicherung, wenn diese auch Elementarschäden mit einschließt. Schäden durch Brand, Feuer, Blitz oder abgedeckte Ziegel nach einem Sturm, das alles deckt die Gebäudeversicherung ab. Ebenso, wenn ein Wasserrohr leck wird. Grob geschätzt werden in der Regel 500 Euro im Jahr fällig. 30-50% dieser Summe verlangen die meisten Versicherer für die separate Absicherung von Schäden durch Fluten oder auch durch Rückstauwasser, das über Kanäle in das Haus eindringen kann. Laut dem Versicherungsverband GdV haben aber nicht einmal die Hälfte aller Hausbesitzer eine solche Versicherung abgeschlossen. Angesichts der Kosten, die im Schadenfall entstehen, rät der Kieler Verbraucherschützer Michael Härte deshalb dazu, genau hinzuschauen.
Hier sind gerade diese Elementarversicherungen sehr, sehr nützlich. Allerdings greift dieser Versicherungsschutz nicht immer. Steigt zum Beispiel der Grundwasserspiegel und dringt Wasser deshalb von unten in den Keller ein oder durchnässt die Bodenplatte, leistet die Elementarschadensversicherung nicht.
Ein solcher Schaden etwa kann sich über längere Zeit entwickeln und wird nicht gleich bemerkt. Versicherer aber verweigern dann Zahlungen, wenn Schäden nicht eindeutig einem Ereignis zugeordnet werden können. Angesichts des Klimawandels rät Michael Härte deshalb allen Hausbesitzern,
es schadet nichts, hin und wieder mal den Stand, den Status der Versicherung gegenzuchecken und mit Fachleuten zu klären, welche Maßnahmen tatsächlich am Haus zu verbessern sind und wo halt mit Versicherungsschutz nachgearbeitet werden kann.
Es gibt zudem eine weitere mögliche Schadensursache, bei der eine Deckung nicht immer klar sein muss: Blindgänger, die gerade in den vergangenen Jahren immer öfter gefunden werden. Meist werden sie entschärft und es passiert nichts. Was aber wenn? Auf Nachfrage des Deutschlandfunks erklärt die HUK Coburg etwa, dass Bombenschäden, sollte es dazu kommen, generell über das Feuerrisiko abgedeckt sind und reguliert würden. Verbraucherschützer Michael Härte weist aber auf ein immerhin mögliches Restrisiko hin.
Allerdings schließen die Versicherer immer wieder Kriegsschäden aus. Wir haben tatsächlich mal bei Versicherungsunternehmen nachgefragt. Die mündliche Auskunft lautete, dass man da schon eine Regelung finden wird und man das Ganze sicherlich regulieren kann. Ich hoffe, die bleiben bei ihrem Wort. Zeigen wird sich das erst, wenn sich solche Schadensereignisse häufen und Versicherer letztlich große Summen an die Opfer zahlen müssen.
Fazit: Eine Elementarschadenversicherung ist für Hausbesitzer so notwendig wie etwa eine private Haftpflichtversicherung. Dennoch sollten mögliche Lücken im Deckungsschutz regelmäßig überprüft und gegebenenfalls nachgesteuert werden.
Der Verbrauchertipp von Detlef Karg. Die russische Armee drängt vor nach Kiew. Was kann der EU-Gipfel bewirken? Danke sagt an dieser Stelle Jule Reimer.